Das Wort Gottes, honigsüß und bitterschwer. So hat Norbert Rose seine Predigt überschrieben. Und ich lese dazu aus Offenbarung 10, die Verse 5 bis 11. Und der Engel, den ich stehen sah, auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm und verschling's. Und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird's süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's. Und es war süß in meinem Mund wie Honig, und als ich's gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Und mir wurde gesagt: Du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Zum Gebet und zum anschließenden Lied bitte ich Sie, sich zu erheben. Vater im Himmel, hab Dank für diesen Gottesdienst heute Morgen, dass wir uns in deinem Namen versammeln dürfen, Gemeinschaft haben dürfen mit dir, Gemeinschaft haben dürfen untereinander. Hab Dank für jeden Einzelnen, der hier ist, und auch für jeden, der im Livestream verbunden ist oder auch später diese Predigt nachhören wird. Danke, dass wir dich, den Schöpfer des Himmels und der Erde, persönlich ansprechen dürfen und dass wir damit rechnen dürfen, dass du uns hörst. Danke für deine große Liebe zu uns und die Gnade, in die wir im Glauben hineingestellt sein dürfen. Danke, dass wir uns für gerecht ansehen dürfen, weil du, Herr Jesus Christus, dein Blut auf Golgatha vergossen hast am Kreuz, alle Schuld und Sünde bezahlt und gesühnt hast. Und danke, dass du durch deine Auferstehung den Tod besiegt hast und dass wir deswegen im Glauben wissen dürfen, dass wir unauflösliches Gottesleben in uns haben dürfen. Danke für dieses Geschenk des Glaubens, und ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen unseren Glauben festigst und stärkst, dass wir auf dich schauen lernen, dass wir uns von dir prägen lassen, von deinem Wort, was du uns sagst. Hab Dank, dass du zu uns redest, zu jedem Einzelnen von uns. Und wir bitten dich für Norbert Rose, dass du ihn uns dein Wort so sagen lässt, wie du es haben möchtest. Danke, dass du auch zu unseren Kindern und Jugendlichen redest. Danke für die vielen Mitarbeiter, die bereit sind, ihnen dein Wort auszuteilen. Ich möchte dich bitten, dass auch unsere Kinder früh ihren Glaubensweg beginnen und eine persönliche Beziehung mit dir haben dürfen. Und ich möchte dir besonders dein Volk und Land Israel anbefehlen. Du weißt um die große Bedrängnis, du weißt um Hass, Elend und Not im Nahen Osten. Bitte erbarme du dich, schenke es, dass dein Volk sich dir zuwendet. Du weißt um die Verhandlungen, die laufen, die wir gespannt verfolgen. Ich möchte dich bitten, dass du dich erbarmst, dass Geiseln freikommen, dass Waffen und Menschen zur Ruhe kommen. Danke, dass du das in deiner Hand hältst. Im Großen der Weltgeschichte und auch im Kleinen unseres Lebens dürfen wir dir vertrauen. Und so danken wir dir jetzt für diesen Gottesdienst, bitten dich um deinen Segen. Amen.
Ja, so eine kleine Irritation am Anfang eines Gottesdienstes tut uns manchmal auch ganz gut, wenn nicht alles nach Routine läuft, sondern wenn da plötzlich so ein Hallo-Wach entsteht und keiner weiß, woran es liegt, und wir sitzen dann da und sind genauso ratlos und würden gern was tun, wissen aber auch nicht was und fühlen mit, dass die Techniker schweißgebadet da sitzen und auch nur es mal suchen können. Herzlichen Dank, dass ihr das so schnell hinkriegt. Ich finde das toll bei diesen vielen Kabeln, Knöpfen und was da alles ist, dass ihr das so schnell gelöst habt und wir dann auch miteinander singen konnten. Heute Morgen haben wir noch einmal diesen gewaltigen großen Engel vor uns, der mit einem Bein auf dem Meer, mit dem anderen Bein auf der Erde steht. Und wir merken, das ist nicht irgendeine kleine Gestalt am Rande, sondern das ist eine richtige, mächtige, gewaltige Gestalt, die jetzt auch etwas ganz Gewaltiges, Großes auslösen soll. Wir mögen ja eigentlich solche imposanten Gestalten. Mir fiel zuerst ein, diese Christusfigur in Rio de Janeiro, wo ich noch nie gewesen bin, aber diese Figur zu sehen und sich vorzustellen, einmal da zu sein und sich einfach daran zu freuen, dass da ein Christus über dieser Stadt steht, der die Hände ausgebreitet hat und segnet. Natürlich nicht diese Figur, sondern er selber segnet. Wir mögen solche großen Gestalten. Wir haben die Freiheitsstatuen von New York, die ist noch dreimal so groß wie die Christusstatue. Die ist nur 30 Meter hoch, die ist gar nicht so gewaltig. Freiheitsstatue über 93 Meter hoch. Es gibt eine Statue der Einheit in Indien, die ist 182 Meter hoch. Und es gibt natürlich einen Eiffelturm mit 330 Meter. Das mögen wir einfach. Das ist einfach etwas Spannendes, so etwas zu sehen. Es gibt die großen Gebäude, in denen man sogar wohnen kann. Empire State Building galt ja Jahre als das große Gebäude. Chrysler Building. Inzwischen hat Dubai das abgelöst, ein Gebäude, in dem man tatsächlich auch wohnen kann, in dem es Restaurants ganz oben gibt, 880 Meter hoch. Das wackelt richtig, wenn da mal Wüstensturm drüber geht. Das merken Sie. Habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, wer schon drauf war, aber das ist richtig aufregend, da oben zu stehen. Aber das alles ist gar nichts im Vergleich zu dieser Gestalt, die Johannes hier sieht, die wesentlich größer ist, ein überdimensionierter Engel, der die Erde und das Meer und damit alles betritt, was hier zu sehen ist. Eine große Gestalt, die gewaltige Dinge ankündigt. Ein Engel werden in der Bibel ja ganz realistisch genannt und beschrieben. 300 Mal werden Engel benannt in der Bibel, allein 60 Mal in der Offenbarung des Johannes. Und da stehen wir schon vor diesem Punkt, wo wir fragen, wer glaubt eigentlich heute noch an Engel? Das ist mir eine ganz wichtige Frage, denn die Engel, die uns in der Bibel und dann auch in unserem Glauben immer wieder begegnen, die sind wirklich wesentliche, wichtige Figuren. Wenn man die Engel aus der Kunstgeschichte vor Augen hat oder solche Gestalten und Figuren, die wir uns an den Weihnachtsbaum hängen oder die wir um den Hals tragen als eine Art Schutzengel oder irgendwo stehen haben als kleine Figürchen, weil wir denken, dass da ein Schutz von diesen Figuren ausgeht und wir merken, das ist manchmal an der Grenze entweder zum Kitsch oder zum Aberglauben. Das ist nicht das, was die Bibel meint mit den Engeln und mit den himmlischen Heerscharen, sondern hier haben wir es mit ganz anderen Gestalten zu tun. Und wir verstehen das, wenn es in der Bibel heißt, gleich im ersten Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, weil jedes Bildnis eine Vereinfachung, eine Verniedlichung ist. Das ist nicht das, was wir hier vor uns haben, was Johannes hier vor sich sieht. Erst werden diese Gestalten verharmlost, verniedlicht, im Mini-Format am Hals oder sonst wo getragen und am Ende halten wir es für einen Quatsch. Wir können nicht sagen, wer genau dieser Engel war. War es ein besonderer Bote Gottes? War es der Engel des Herrn selbst, der ja an vielen Stellen der Bibel auftaucht? War es der Herr selbst in der Gestalt eines Engels? Wir erfahren das nicht, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass in diesem Engel eine Form der Repräsentanz Gottes sichtbar wird, die wirklich ihn meint, die ihn repräsentiert, die sagt, was er uns zu sagen hat. Ich habe euch etwas zu sagen. Das ist die Botschaft in diesem Abschnitt. Das ist die Botschaft auch an diesem Morgen für uns und für andere. Wir haben in diesen Tagen in einem Seminar die Frage nach den Engeln ein wenig gestreift. Wir haben auch beeindruckende Geschichten gehört von Menschen, die Engeln begegnet sind. Da hätte ich früher gelächelt. Muss ich Ihnen ehrlich gestehen, hätte ich früher keinen großen Sinn drin gesehen, von Engeln zu reden, die Menschen so ganz konkret begegnen, die in ihrem Leben etwas bewegen, die etwas eine bestimmte Funktion hatten. Inzwischen bin ich da sehr, sehr vorsichtig und ich kenne solche Menschen, auch sehr persönlich, die von ihren Begegnungen mit den Engeln Gottes berichtet haben. Und ich kann das nachvollziehen, was da geschieht. Wir haben es mit den Engeln Gottes zu tun, wir haben das sogar gesungen. Wir sagen das manchmal in unseren Segensformulierungen, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der Feind keine Macht an mir finde. Was meinen wir denn da? Wir meinen dann, dass wirklich wir umgeben sind von seinen Engeln. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest, Psalm 91. Oder im Neuen Testament, Hebräer 1, sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Das sind wir. Also wir haben es mit diesen Gestalten zu tun in der Bibel und in der Realität. Die Engel Gottes umgeben uns. Und das ist kein Aberglaube, das ist kein Kitsch, das ist eine Realität. Wir betreiben keine Engelverehrung, aber wir glauben und erwarten, dass das eine göttliche Realität ist. Und die Frage, macht er das heute immer noch so, lässt sich leicht beantworten. Ja, das macht er heute immer noch so. Vielleicht darf ich es ein bisschen runterschrauben. Sie müssen ja nicht auf die ganz großen Gestalten warten, die da irgendwo in Ihrem Leben auftauchen, sondern die kleinen Gestalten, die reichen uns schon vollkommen, die machen uns schon unruhig oder sie berühren uns oder sie erfreuen uns, honigsüß. Das können Sie jeden Tag erleben, wenn Sie am Morgen Ihre Losungen aufschlagen und wenn Sie dann lesen, was Ihnen da gesagt ist. Ich habe das extra nochmal gemacht heute Morgen und habe Ihnen die Losung mitgebracht. Herr, ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Psalm 118. Und der Lehrtext, das ist gut und gefällt Gott unserem Retter, der will, dass allen Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist das mit den Losungen? Sind das Informationen? Ist es eine Erinnerung an Worte, die wir schon mal gelesen, schon mal gehört haben, die wir eigentlich schon kennen? Ist es ein freundliches Wort für den Tag oder wie es ein Freund von mir mal gesagt hat, das ist der geistliche Keks am Morgen. Wenn es für eine anständige stille Zeit nicht gereicht hat, dann jedenfalls einen kleinen Keks, mit dem man in den Tag starten kann. Ist das nur ein kleines Wort oder zwei kleine Worte, wenn wir das richtig verstehen, dass das Wort Gottes immer ein lebendiges Wort ist? Immer ein lebendiges Wort ist, dann merken wir schon, das ist nicht nur einfach ein Wort oder eine Information oder eine Erinnerung, sondern hier begegnet uns der lebendige Gott in seinem Wort. Mein Wort wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, wozu ich es sende. Sende heißt, da macht sich ein Bote auf und der ist lebendig. Und sein Wort ist eine Heerschar von Boten. Und wenn Sie morgens Ihre Losungen lesen, dann haben Sie schon von vornherein zwei Engel an Ihrer Seite, lebendige Worte Gottes, die in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag das ausrichten sollen, wozu er es gesandt hat. Du hast mich erhört und hast mir geholfen. Das ist ein starker Bote Gottes, ein starkes Wort. Es gefällt Gott, unserem Retter, der will, dass allen Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das darf uns durch einen Tag begleiten. Und wenn es auch nur zwei kleine Worte sind, das ist nicht nur eine Botschaft, das sind Boten, das sind Engel, das sind die lebendigen Worte Gottes, die uns durch einen Tag hindurchtragen. Links und rechts an ihrer Seite. Und Sie werden mehr und mehr verstehen, warum Ihnen sogar das Losungsbüchlein, wenn ich Ihnen jetzt mal diese Anspielung geben darf, auf das Büchlein in Offenbarung 10, warum dieses kleine Losungsbüchlein schon honigsüß werden kann. Und nicht nur zwei Worte, bei denen Sie morgen sagen, ach ja, das kenne ich schon oder ach, das verstehe ich gar nicht oder was soll das an diesem Tag. Schauen Sie genau hin. Hören Sie genau hin, was der Engel des Herrn, diese beiden Engel des Herrn, Ihnen früh am Morgen schon zu sagen haben. Sende deinen heiligen Engel, dass der Feind keine Macht an mir findet. Und ich finde das ein riesengroßes Geschenk, wenn wir mit solchen zwei Worten in den Tag starten können. Das ist lebendig. Und das darf in meinem Leben lebendig werden. Das ist eine unter vielen, vielen Arten der Repräsentanz Gottes in meinem Leben, wie er hineinkommt durch seine Engel in meine Wirklichkeit. Und das gilt dann auch umgekehrt, dass da eine Bewegung ist, wenn wir Das haben Sie alle schon gemacht heute Morgen, vermute ich, wenn wir unsere Hände falten im Gebet. Und wenn wir davon ausgehen, dass da irgendetwas geschieht und einmal fragen würden, was geschieht denn da eigentlich? Dann kann man das relativ klar sagen. Wenn wir unsere Hände falten im Namen Jesu und das vielleicht sogar noch gemeinsam tun, dann setzen sich die himmlischen Heerscharen in Bewegung. Er setzt seine himmlischen Heerscharen in Bewegung. Nehmen Sie dieses Bild einmal mit. Wenn Sie beten, dann bewegen Sie nicht nur irgendeinen Hebel oder irgendwelche Gedanken, sondern Sie bewegen seinen Arm. Sie bewegen die himmlischen Heerscharen, die er in Bewegung setzt. Und darum sind mir die Engel, auch wenn sie einen vielleicht sonderbaren Namen in unseren Ohren haben, darum sind mir die Engel Gottes so wertvoll, so wichtig, so besonders, weil da Leben ist, weil da Kraft ist, weil er auf diese Weise hineinwirkt in unser Leben und damals zur Zeit von Johannes auch so machtvoll hineingewirkt hat. Schon dieser Auftritt, diese Erscheinung, diese Formulierung, die wir hier gesehen haben, der Engel schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, macht es deutlich, dass es hier nicht um irgendeine belanglose Nebensache geht. Keine Kleinigkeit, sondern hier geht's ums Ganze. Hier geht's ums Zentrale. Die Adressaten sind schon mitgenannt. Er ist der, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde geschaffen hat und was darin ist und das Meer geschaffen hat und was darin ist. Es geht also nicht mehr um eine private, persönliche Botschaft an Johannes, auch nicht um eine Botschaft an sein Volk Israel, auch nicht um eine Botschaft primär an die Gemeinde Jesu, sondern hier geht es nun um die ganze Schöpfung mit allem, was darin ist. Die sichtbare und die unsichtbare Welt, die nun angesprochen wird und die hören soll, was jetzt für alle offenbar und sichtbar werden soll. Und das wird honigsüß und bitterschwer sein. Beides in einem. Es muss vollendet werden, das Geheimnis Gottes, wie er es seinen Knechten, den Propheten, verkündigt hat. Das mag noch ein wenig rätselhaft erscheinen, das Geheimnis Gottes, das haben wir an verschiedenen Stellen der Bibel. Was mag das sein, wenn der lebendige Gott uns etwas zu sagen hat und es zugleich als ein Geheimnis beschreibt? Wir mögen eigentlich keine Geheimnisse. Wir mögen klare Worte, klare Sprache. Wir wollen auch keine verschlüsselten Botschaften. Wir wollen keine Rätsel lösen müssen früh am Morgen, sondern wir wollen hören, was zu sagen ist und wollen dann auch dementsprechend handeln. Ich kenne das von manchen, die auch schon mit einer gewissen Arroganz sagen, wenn Gott mir etwas zu sagen hat, soll er es gefälligst klar sagen. So sind Menschen, so sind manche, die sagen, sie hätten einen Anspruch darauf, dass Gott ihnen in aller Klarheit sagt, was er von ihnen erwartet. Und da scheint uns Gott sagen zu wollen, die Zeit der klaren Sprache ist nun vorbei. Klar gesprochen habe ich 2000 Jahre lang zu meinem Volk Israel. Klare Worte gesagt durch die Propheten, sehr eindeutig, 2000 Jahre lang habe ich mein Evangelium verkündigen lassen unter den Nationen. 2000 Jahre lang habe ich gerufen, gemahnt, eingeladen, gebeten. Ich habe vieles getan auf unterschiedlichste Weise. Wir kennen diese Formulierungen im Hebräerbrief. Sprich, 4000 Jahre mindestens, 4000 Jahre lang und mehr habe ich mich offenbart, bewahrt, gesegnet, Gnade angeboten, Barmherzigkeit geübt, 4000 Jahre ganze Heerscharen in Bewegung gesetzt. Meine Heerscharen an Engeln, meine Heerscharen an Propheten, meine Heerscharen an Berufenen, noch mehr Heerscharen in der Gemeinde Jesu, Millionen von Christen, vielleicht nicht alle so intensiv, aber Millionen von Christen, die sich bemühen, das Evangelium so weiterzusagen, dass andere es verstehen. Klare, eindeutige Sprache. Es gibt kaum jemanden, der sagen könnte, ich hab's noch nie gehört. Es gibt immer noch ein paar, die es tatsächlich noch nie gehört haben, aber dass wir es verstehen. Wie sehr er sich gemüht hat um diese Welt. Seit mehr als 4000 Jahren, heißt es bei Paulus in Römer 1, wird mein unsichtbares Wesen, meine ewige Kraft und Gottheit in der Schöpfung der Welt ersehen. Und das ist kein Geheimnis. Das ist offen, das kann jeder sehen. Oder noch genialer formuliert in Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Tolle Formulierung. Sie haben es gehört, Sie haben es gesehen. Wer es wissen will, kann es wissen, kann es verstanden haben. Und dann diese Erkenntnis, die Jesus so deutlich formuliert hat. Ihr habt nicht gewollt. Das kommt unterm Strich raus. Die große Mehrheit hat nicht gewollt. Neben dieser Klarheit, die jeder Mensch sehen kann, wenn er will, neben dieser allgemeinen Offenbarung Gottes in seiner Schöpfung, heißt es dann noch, ihr habt sein Wort, das sollt ihr hören. Sie kennen das aus diesem Gleichnis vom armen Lazarus und dem reichen Mann, wo er sagt, schickt doch noch einmal jemanden hin, der es meinen Brüdern sagt. Nein, sagt er, sagt Abraham, sagt Gott, sie haben mein Wort, das sollen sie hören. 4000 Jahre durch Propheten, durch den Sohn Jesus selbst, danach durch die Apostel, dann durch die Gemeinde, Heerscharen von Christen, die auf unterschiedlichste Weise ihr persönliches Zeugnis weitergeben, Predigt, Zeugnis, Bücher, Medien. Was haben wir da alles? Ihr habt nicht gewollt. Aber neben dieser Klarheit gibt es noch ein anderes Geheimnis. Und dieses Geheimnis muss vollendet werden, heißt es hier in Offenbarung 10. Ein Geheimnis Gottes, das ist kein unergründliches Mysterium, das wir sagen müssten, das kann kein Mensch verstehen. Da steigen wir auch nicht durch. Das ist etwas, was unseren Augen verborgen ist. Ich kann mich daran erinnern, eine alte Dame aus dem Rheinland, so typisch rheinländisch, ein bisschen vorlaut. Also Entschuldigung, wenn hier Rheinländer unterwegs sind. Ich habe da ja lang genug gelebt im Rheinland. Und bei irgendeiner Predigt rief sie mitten hinein, das sollen wir alles gar nicht wissen. Das ist genau das, was uns hier gesagt worden ist. Doch, wir sollen das wissen. Hier werden uns Geheimnisse gezeigt, die sollen wir kennen, von denen sollen wir hören, das sollen wir durchschauen. Der Geist will und soll uns in alle Wahrheit leiten. Es gibt Dinge, die sollen wir wissen, auch wenn sie noch zum Geheimnis Gottes gehören. Und die Bibel ist voll davon. Dass diese 4000 Jahre jetzt um sind, das ist ein Geheimnis. Das weiß die Welt nicht. Wir wissen das. Wir wissen zumindest, dass wir relativ nah dran sind. Die Welt ahnt nichts davon. Die versucht noch mit Klima und was da alles ist, noch irgendwas in den Griff zu bekommen. Aber sie weiß nicht, dass es in Wirklichkeit noch viel schlimmer steht, als es im Augenblick zu sehen ist. Und das, was Johannes so gerne aufschreiben wollte, das haben wir in den ersten 4 Versen gesehen, um es festzuhalten, darf er nicht aufschreiben. Das ist nicht für die Welt bestimmt. Das ist nicht für die Allgemeinheit bestimmt. Und das Büchlein, das der Engel in der Hand hielt, wird ihm dann zwar gegeben, aber er darf es nicht offenbar machen, sondern er muss es verschlingen. Sonderbar, was man alles so erleben kann als Prophet Gottes. Vor ihm schon Hesekiel und andere, die ebenfalls eine Rolle essen sollten, verschlingen sollten. Sehr, sehr sonderbar, was da geschieht. Das Büchlein, das gerade noch vorhanden war in der Hand des Engels, ist nicht mehr verfügbar. Das Wort Gottes ist nicht mehr verfügbar. Und wir merken, jetzt wird's richtig brenzlig. Das Wort Gottes ist da, es ist lebendig, in Johannes, in der Gemeinde, in allen, die gläubig sind. Es ist aber nicht mehr verfügbar. Es ist nicht mehr einsehbar, es wird nicht mehr verkündigt. Das ist die Grenze, an der wir stehen mit diesem Wort aus Offenbarung 10. Denn jetzt wird das Geheimnis Gottes vollendet, wie er es seinen Knechten, den Propheten, verkündigt hat. Was ist das Geheimnis, das er seinen Knechten und damit auch uns verkündigt hat? Es ist ja eigentlich nicht nur ein Geheimnis, sondern es ist ein Komplex von Geheimnissen, die in der Bibel auch beschrieben sind an verschiedenen Stellen. Alle miteinander verbunden, alle gehören zusammen. Einige der Geheimnisse Gottes wollen wir uns anschauen. Längst nicht alle, es gibt noch viel mehr, aber einige müssen wir einfach sehen, weil sie für uns eine große Bedeutung haben. Paulus spricht davon in 1. Korinther 2, Vers 7, wenn es heißt, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Wir reden davon, das heißt, wir haben es verstanden, wir haben es gesehen, wir haben sein Wort, wir haben es aufgenommen, wir reden davon in aller Klarheit, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und wir merken, wie stringent diese Trennung plötzlich da ist zwischen denen, die seinen Geist haben, die das gehört haben, verstanden haben, angenommen haben, ansatzweise zumindest durchschaut haben, und denen, die davor stehen wie der Ochs vom Berg und sagen, ich verstehe überhaupt nichts. Da ist die Grenze deutlich zu sehen, dieser Unterschied, dass da ein Geheimnis ist. Die einen haben es gesehen, haben es verstanden und die anderen verstehen gar nichts. Sie kennen diese Formulierung aus Markus 4, wo es heißt, euch ist das Geheimnis Gottes gegeben, denen aber draußen widerfährt es alles in Gleichnissen, damit sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Augen hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Das heißt, die können auch nicht anders. Sie kennen das von Römer 9 bis 11, wo dann dieser Einwand kommt, ist das nicht ungerecht? Dass es den einen gegeben ist, denn wir haben es ja nicht verstanden. Wir als Gläubige haben es ja nicht verstanden, weil wir so klug waren. Oder weil wir so genau hingehört hätten. Weil wir unbedingt wissen wollten, was er zu sagen hätte. Sondern weil er uns aus Gnaden das Herz, die Ohren geöffnet hat und wir sind ihm begegnet. Er ist uns begegnet. Wir haben etwas gehört und verstanden. Das war Gnade. Und da gibt es andere, die haben das aus welchen Gründen auch immer nicht erfahren. Und das sagt Paulus auch so. Den einen ist es gegeben und den anderen eben nicht. Und der menschliche Verstand kommt natürlich sofort und sagt, das ist aber ungerecht. Dass die einen verstehen dürfen und die anderen nicht. Und sie kennen diese Empfindungen. Wenn ich nicht schuldig bin daran, sondern wenn er das aus irgendwelchen Gründen in seinem Ratschluss so verfügt hat, dann kann ich ja gar nichts dafür. Und manche sagen es auch. Ist das nicht ungerecht? Die Bibel nennt das Verstockung oder das Geheimnis der Verstockung. Für die einen sind Gleichnisse Jesu lebensnotwendige Offenbarungen der Wahrheit, honigsüß. Wie gerne lesen und hören wir die Gleichnisse. Honigsüß. Wahrheit, Klarheit. Große Offenbarungen, hinter den Formulierungen sehen wir das sehr deutlich. Und für anderen sind das Geschichten, die man Kindern vielleicht erzählen kann, im Kindergottesdienst oder im Kindergarten, die mögen das, solche Geschichten zu hören. Da sagt Jesus, nein, das sind keine Kindergeschichten, sondern das sind Gleichnisse, die Wahrheit offenbaren. Und manche haben auch eine bittere Wahrheit. Das haben wir schon gesehen bei diesem reichen Mann in dem Gleichnis mit dem armen Lazarus. Wie bitter das werden kann, wenn man plötzlich merken muss und erkennen muss, ich habe etwas ganz Wesentliches verpasst. Ich habe nicht gesehen und nicht gehört und nicht geglaubt. Ich bin einfach nur meinen sturen Weg gegangen und habe alles Wesentliche versäumt. Es ist ein lebendiges Wort, den einen honigsüß, den anderen schwer und bitter. Dein Wort war meine Speise, sagt Jeremia, so oft ich's empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Und Jeremia erlebt das, was für eine riesengroße Gnade es ist auf der einen Seite, und bei ihm sehen wir zugleich, wie bitter und wie schwer es ihm auch geworden ist, dass er an einer Stelle das so deutlich sagt, du hast mich überredet. Ach, wäre ich doch nicht geboren. dass ich diese Berufung ausführen muss. Wie schwer ist es mir, diese Wahrheiten zu sagen, die alle mit Verstockung zu tun haben. Ich predige Verstockung. Ich predige, aber die Menschen kommen nicht zum Glauben an den lebendigen Gott und auch nicht an Jesus, sondern sie wenden sich ab, sie werden verstockt. Es wird immer schwieriger, immer dramatischer. Das Geheimnis der Verstockung, das wir deutlich vor uns sehen, Paulus sagt, es ist zugleich das Geheimnis der Weisheit Gottes. Die einen sehen Verstockung, auch wir vielleicht, denken, was soll das mit dieser Verstockung? Paulus sagt, das ist das Geheimnis der Weisheit Gottes. Denn aus diesem Geheimnis der Verstockung ergibt sich ein weiteres Geheimnis, ein anderes Geheimnis. Römer 11 beschreibt es Paulus, und das ist mit Sicherheit eines der größten und auch schönsten Geheimnisse, wenn man es denn versteht. Was Paulus uns hier sagt, Römer 11, Vers 1 folgende: So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Ist ja heute ganz aktuell, wenn wir auf Israel sehen, muss das ja gefragt werden. Hat er sein Volk verstoßen, vorübergehend verstoßen, endgültig verstoßen? Spielt sein Volk überhaupt noch eine Rolle? Da würden viele sagen, das ist vorbei, das spielt keine Rolle mehr. Hat er sein Volk verstoßen? Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Und dann diese typische Formulierung von Paulus, das sei ferne, absolut nicht, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihn nacheifern sollte. Ihn ist es genommen und wir haben es gekriegt. Da können wir als Christen, als Gemeinde Jesu nun sagen, ist ja schön, dass wir etwas bekommen haben, was uns gar nicht zustand, und die haben es jetzt halt nicht. Aber Paulus bleibt da nicht stehen, sondern geht dann noch weiter. Diesen Satz muss man gelesen haben in Vers 12. Wenn aber schon ihr Fall, also der Fall Israels, wenn schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist, Reichtum für uns, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Und da sagt Paulus nicht, falls ihre Zahl einmal voll wird, dann haben sie auch nochmal eine Möglichkeit. Sondern Paulus geht selbstverständlich davon aus, und ihre Zahl wird voll werden. Und wenn die Zahl voll wird, auch die Zahl Israels wird voll werden, was mag das dann für ein Reichtum sein, wenn schon der Fall Reichtum war? Das ist eine Explosion der Weisheit Gottes, was wir hier sehen. Und Paulus sagt das am Ende von Römer 11 auch, dass ihm da die Worte ausgehen und dass es nicht mehr anders sagen kann, als in dieser großen Anbetung: Oh, welch ein Reichtum der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Paulus sagt nicht, ach, wie schade, dass so viele das verpasst haben, sondern Reichtum, Weisheit und Erkenntnis Gottes. In Epheser 1 kommt es zu einem weiteren Geheimnis, da heißt es, denn Gott, Vers 9 folgende, denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus. Was im Himmel und auf Erden ist, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Dass alles zusammengefasst würde in Christus. Und wenn Paulus alles meint, dann muss er nicht sagen, ach Entschuldigung, ich habe nicht alles gemeint, sondern nur vieles oder manches oder ein wenig mehr, sondern alles. Alles wird zusammengefasst in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Epheser 3, das nächste Geheimnis, Vers 8 bis 11. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Hier sagt Paulus deutlich, da ist ein Geheimnis, aber ich bin dazu berufen, dieses Geheimnis ans Licht zu bringen. Und zwar für alle, die es nun hören wollen und hören können, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen es Gott kundtun wollte, dass, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Und jetzt kommt, ist das Geheimnis. Jetzt kommt das, was er eigentlich sagen will, nämlich Christus in euch. Christus in euch. Das haben viele Christen nicht verstanden. Ich glaube, das darf man immer noch so sagen. Das haben viele nicht verstanden. Sondern wir leben vielfach, hier bin ich und da ist Christus. Und mal bin ich ihm näher und mal bin ich weiter von ihm entfernt. Hier ich, da er. Paulus sagt, Christus in euch. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wir können das noch anders formulieren, wir haben es in den letzten Tagen mehrfach gesehen. Immer dann, wenn ich angeklagt werde, immer dann, wenn das Gesetz kommt und mir zeigt, was ich für einer bin, wie elend, wie jämmerlich, wie armselig ich noch immer bin, auch nach 40 Jahren in der Nachfolge Jesu, da gibt es viel Grund zur Anklage. Man kann mir vieles sagen und ich müsste immer sagen, ja, ihr habt recht, es stimmt, so ist es. Mit Paulus darf ich etwas anderes sagen. Mit Paulus darf ich sagen, tut mir leid, ich bin schon tot. Ich bin nicht mehr da. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Kein Mensch interessiert sich noch für mich, sondern allein Jesus in mir. Schauen Sie nicht auf sich, sondern allein auf Jesus, der nicht nur irgendwo um Sie herum seine Spuren und seine Kreise dreht, sondern Jesus, der in Ihnen lebendig ist durch den Glauben und durch den Heiligen Geist. Christus in mir, das ist das große Geheimnis, von dem Paulus hier spricht in diesen Abschnitten. Kolosser 1, Vers 24, ich freue mich in den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten. Christus in euch. Ein Geheimnis, das ich nur streifen will, das uns in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten beschäftigt wird, ist das Geheimnis der Bosheit. Das Geheimnis der Bosheit, das sich schon regt, das wir auch in aller Deutlichkeit schon sehen. Und auch das Geheimnis der Bosheit muss noch offenbar werden. Das sehen wir dann ab Kapitel 11, wie sich das Geheimnis der Bosheit offenbart, wie es in aller Klarheit und Deutlichkeit auch sichtbar wird. Wir stehen also hier in einem Übergang zu etwas ganz anderem. Zwischendurch ein kleiner Hinweis aus dem Titusbrief, wo es am Eingang heißt in Kapitel 1, Vers 1 und 2, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat, vor den Zeiten der Welt, da heißt es eigentlich vor den Äonen. Also auch nicht unbedingt vor allen Zeiten, vor aller Schöpfung, sondern vor diesen großen Äonen, mit denen wir es ja immer wieder in der Bibel zu tun haben. Da gehen wir noch einmal rückwärts und schauen einmal diese Geheimnisse, die am Anfang aller Zeiten waren und die sehen wir auch in der Bibel, nämlich wenn wir zurückgehen, zum Beispiel in 1. Mose 15. Da, wo es zum ersten Mal so deutlich heißt, dass wir gerecht geworden sind oder gerecht werden durch den Glauben. Wir haben darüber gesprochen, immer wieder. Durch den Glauben gerecht. 1. Mose 15, da ist das zum ersten Mal so klar benannt. Und seitdem gilt das. Und dann kommt das Gesetz in 2. Mose 19 und viele sagen dann und denken und leben auch so, ja, das mit dem Glauben war schon ganz nett und ganz schön, aber jetzt kommt das Gesetz und von nun an müssen wir Gebote erfüllen und Werke tun und gerecht sein und gut sein und uns anstrengen und mühen und nur dann werden wir gerecht. Das war die große Falle und viele sind bis heute in dieser Falle. Man muss doch auch was tun. Klar muss man was tun. Wir wollen auch was tun, aber gerecht von 1. Mose 15 an, allein durch den Glauben, und Paulus betont das in Galater 3, Vers 17, dass diese Grundordnung, dieser Grundsatz, dieses Grundgesetz des Glaubens nicht aufgehoben wurde durch das Gesetz, was 430 Jahre danach gegeben wurde, nämlich am Sinai, das Gesetz, das Mose dann empfing. Das galt durch die ganze Geschichte Israels hindurch. Allein durch den Glauben. Das ist deswegen so wichtig, weil Paulus damit auch sagen kann, das ist nicht unsere Erfindung. Wenn wir mit jüdischen Menschen sprechen, dass wir nicht sagen, ihr habt das Gesetz und wir haben den Glauben. Sondern dass wir sagen müssen, ihr habt doch den Glauben. Es ist doch euer Glaube. 1. Mose 15, durch den Glauben gerecht. Das Gesetz kam dazwischen hinein, um der Sünde willen, aber gerecht wird man allein durch den Glauben. Das ist 1. Mose 15, ein weiteres Geheimnis, das wir hier sehen, das vollkommen verschwunden zu sein scheint. Im Bewusstsein unzähliger Menschen, auch in der Christenheit. Man muss anständig sein. Man muss sich bemühen, man muss die Gebote halten. Ja, natürlich. Aber gerecht, einzig und allein durch den Glauben. Das nächste große Geheimnis, das schon vor den Zeiten benannt ist, liegt in der Gestalt von Melchisedek. Das haben wir auch schon einige Male gehört, 1. Mose 14, der Priester Gottes des Höchsten. Also nicht irgendeine Gestalt, die da aus dem Nichts auftaucht, wo wir uns fragen, was ist das denn für einer? Sondern der Priester Gottes des Höchsten, ohne Einschränkung so benannt, ein hoher Priester nach einer ganz anderen Ordnung, nicht ein hoher Priester nach dem Gesetz des Mose, also kein hoher Priester nach den Ordnungen von Aaron, sondern ein anderer, nicht irgendein anderer, sondern ein ursprünglicher, ein primärer, der Wesentliche, ein hoher Priester aus den Nationen für die Nationen, auch für Israel, wenn sie ihn annehmen wollen. Aber dass dieser hohe Priester eine völlig andere Bedeutung hat als das hohe Priesteramt Aarons und seiner Nachkommen, das wird uns hier klar. Ein tiefes Geheimnis, das man kennen muss, um das zu verstehen, was da gesagt ist. Ein vorletztes Geheimnis in 1. Mose 12. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Warum ist das ein Geheimnis? Das kennen wir doch. So geheimnisvoll ist es ja gar nicht. Weil die Welt es bis heute nicht versteht. Dass Israel immer noch diese Bedeutung hat. Ein Segen für die anderen, ein Fluch für die anderen. Die Politik, die Medien, das sehen wir ja fast jeden Tag, selbst die Kirchen, haben das längst aus ihrem Bewusstsein gestrichen. Sie sehen noch ein wenig von Israel, aber dass Israel diese Funktion, diese Bedeutung immer noch hat, ein Segen oder ein Fluch zu sein für diese Welt, für diese Völker, dass das noch immer nicht aufgehört hat, auch mit Römer 9-11 nicht erledigt ist ein für alle Mal, sondern dass es noch zum großen Vollzug kommen wird. Ein Geheimnis deswegen, weil es immer noch gültig ist. Ein Geheimnis, weil das noch nicht endgültig erfüllt ist. Die Erfüllung wird erst noch kommen. Die steht noch aus. Das Geheimnis muss vollendet werden. Und noch ein letztes Geheimnis. Eines der wichtigsten und für uns eines der schönsten, die wir in der Bibel im Neuen Testament haben. Auch ein hochaktuelles, wenn wir auf Offenbarung 10 achten, nämlich das Geheimnis aus 1. Korinther 15, Vers 51 folgende. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Das kann ich Ihnen nicht näher erklären, nicht im Detail, aber verstehen tun wir es. was hier geschehen wird. Wir werden verwandelt werden, wir werden ihm entgegengerückt werden. Im Thessalonicher Brief wird es noch deutlicher beschrieben. Das ist zur Zeit der letzten Posaune. Und diese letzte Posaune, die dann mit Offenbarung 11 dann auch kommt, da ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Paulus eine andere letzte Posaune gemeint haben könnte als diese letzte Posaune. Da gibt es nicht viele letzte Posaunen nebeneinander oder nacheinander, sondern hier merken wir, da ist eine ganz, ganz große Einheit auch zwischen Paulus und dem Johannes. Jetzt wird die letzte Posaune geblasen und jetzt werden die Geheimnisse in dem einen Geheimnis Gottes allesamt vollendet. Wir sind am Ziel. Wir haben alles, was uns verheißen war. Die Hoffnung ist erfüllt. Und das Geheimnis des Bösen muss auch offenbar werden in seiner ganzen Fülle und Breite. Und das werden wir dann sehen ab Offenbarung 11. Darum dieses Büchlein, honigsüß für den, der glaubt, honigsüß für den, der sagen kann, das ist mein Leben, das ist mein Glaube, das ist meine Hoffnung und ich freue mich daran und ich freue mich darauf. Und bitterschwer, weil wir zugleich sehen, wir werden viele, viele zurücklassen. Das weiß jeder, der in seiner Familie Menschen hat, die nicht an Jesus glauben, wie schwer das ist, das auszuhalten. Bitterschwer. Umso wichtiger, dass es diese vielen Geheimnisse gibt. Und wir wissen, dass wir auch mit diesem Offenbarwerden dieser Geheimnisse noch nicht endgültig am Ziel sind. Dann kommt die letzte Posaune und der, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde geschaffen hat und was darin ist und das Meer geschaffen hat und was darin ist, der wendet sich jetzt zu dem großen Überrest, zu den Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen und sagt, ich habe mit euch zu reden und zu handeln. Noch einmal kommt eine deutliche Sprache. Die Schöpfung ist noch nicht am Ziel. Auch die Schöpfung muss erst noch vollendet werden. Die Schöpfung muss noch vollendet werden. Er hat nicht nur Himmel und Erde und Meer geschaffen, sondern er schafft noch etwas anderes. Das Größte, das Schönste. Gott schafft Heil mit seiner rechten und mit seinem heiligen, mit seinem rechten Arm. Psalm 98, das ist keine nette, schöne Formulierung für die, die es hören wollen, sondern das ist Wirklichkeit Gottes, lebendiges Wort Gottes. Er schafft Heil mit seiner Rechten. Er hat ein unendlich großes Heil geschaffen durch das Kreuz Jesu. Jetzt schafft er Heil auch durch die Gerichte hindurch, immer mit dem Ziel, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, bis sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Bis Gott, so haben wir es gelesen und gehört, alles in allem ist. Dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Das Geheimnis Gottes. Wir verstehen noch längst nicht alles. Wir sehen noch längst nicht alles. Aber es reicht uns zu wissen, es gibt da ein Geheimnis Gottes. Es gibt da geheimnisvolle Vorgänge. Und diese geheimnisvollen Vorgänge sind immer heilsam, führen immer zum Ziel. Er bringt's ans Ziel. Und darauf vertrauen wir. Wir beten miteinander. Herr Jesus, hab von Herzen Dank, dass wir in deinem Wort leben und in deinem Wort auch die Wahrheit erfahren dürfen. Hab Dank, dass wir von dir hindurchgeleitet, hindurchgebracht werden durch diese verwirrenden Zeiten und dass wir glauben dürfen, was du uns sagst. Dass es dein Wort ist, dass es ein lebendiges Wort ist, dass es Wahrheit ist und wir halten uns um jeden Preis an diese Wahrheit. Wir danken dir von Herzen, dass es gilt für unser Leben und für die Gemeinde, die du dir gesammelt hast, für dein Volk, das zu dir gehört und dann auch für alles, was noch da ist. Du wirst dein Geheimnis offenbar machen und vollenden. Und wir staunen darüber, wie du es machst. Wir wollen dich herzlich bitten, dass du uns auch durch unser eigenes kleines Leben hindurchbringst, dass du uns bewahrst und leitest, dass du uns die Augen und die Herzen öffnest für diese Geheimnisse, die wir sehen dürfen, dass wir uns einfach freuen an dem, was du tust, dass wir dir vertrauen, dass wir uns nicht von jedem Wind bewegen lassen und unruhig machen lassen, sondern dass wir fest in deiner Gegenwart stehen und dass wir verstehen, du bist der Lebendige, der über allem wacht, auch in dieser Zeit, auch in deiner Gemeinde, auch in deinem Volk Israel, auch in dieser irren und verrückten Welt. Und so wollen wir dich ehren, dir danken, dir vertrauen, dir folgen und dir und deinem Wort gehorsam sein und in allem deinen Namen groß machen. Danke für diesen Reichtum, danke für diese Gnade, danke, dass wir in deinem Namen auch miteinander beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.